Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir alle hoffen ja, dass es nie so weit kommt, aber manchmal passiert es und ein uns nahestehender Mensch oder wir selbst landen in der Notaufnahme, Gott bewahre. Da muss es schnell gehen. Damit die Diagnose besonders präzise ist, hilft ja immer häufiger künstliche Intelligenz.
Ganz genau, zum Beispiel bei Patienten mit einer Kopfverletzung, die werden im Computertomographen durchleuchtet und die Bilder dann sofort von Radiologen begutachtet und eben zusätzlich noch von einer künstlichen Intelligenz bewertet. Die KI kann dann den Bereich markieren, in dem zum Beispiel eine Hirnblutung vermutet wird.
Die finale Entscheidung auch über Behandlungen fällen aber natürlich noch immer Ärztinnen und Ärzte. So auch Hautarzt Philipp Buck aus Hamburg. Zunächst erstellt der Dermatologe mithilfe einer speziellen Kameraaufnahme des kompletten Körpers. Eine künstliche Intelligenz wertet sämtliche Flecken automatisch aus.
Damit die KI auch hoffentlich richtig urteilen kann, wurde sie mit über 100.000 Flecken trainiert. Und das kann im Zweifel Leben retten, denn der Arzt kann eingreifen, bevor das Problem zu groß wird.
Bei jedem Patienten immer alle Flecken aufzunehmen, ist aufwendig. Deshalb entscheidet der Arzt in der Regel erstmal, welche Stellen fotografiert werden. Erst dann kommt die KI zum Einsatz, die dann eine wichtige Entscheidungshilfe bietet.
Tja, Medizin ist eben eines der Beispiele, die wirklich zeigen, welche große Wirkung KI jetzt schon hat und in Zukunft noch haben wird. Generative KI, wie wir sie durch ChatGPT kennengelernt haben, kann auch bei der Entwicklung von Medikamenten große Dienste erweisen. Ja, jetzt brauchen wir einen kleinen Themenbruch, denn in unserer heutigen Folge reden wir über die Digitalisierung des Wohnens.
Ja, so wohnen wir in der Zukunft. Das können wir schon versprechen. Es wird sehr munter und informationsreich, kann ich nur sagen. Viel Spaß.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Professor und Doktor Andreas Pfnür ist heute bei uns zu Gast. Da nennen wir doch gerne alle Titel. Hallo Herr Pfnür, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo. Hallo, schönen guten Tag zusammen.
Genau, Sie sind Professor für Immobilienwirtschaft und Baubetriebswirtschaftslehre an der Technischen Uni Darmstadt und das auch schon eine recht lange Zeit, seit 2004, waren vorher aber auch schon mal in einer leitenden Position bei einer Managementberatung, wo es auch um Immobilien Themen ging unterwegs. Sie sind außerdem Mitglied des Vorstands des Instituts der deutschen Immobilienwirtschaft und auch im Bundesverband Public-Private Partnership unter anderem. Also eine ganze Menge. Warum so die Faszination für Wohnen, Immobilien bauen?
Ach, ich glaube, das liegt bei mir so ein bisschen in den Genen in meiner Familie. Bei mir in der Familie haben sich eigentlich sehr viele immer mit Bauthemen auseinandergesetzt. Und als ich dann irgendwann an die Berufswahl ging, da hieß es ja, Architektur ist brotlose Kunst. Ich glaube, ich wäre sonst gern Architekt gewesen. Und dann habe ich es eher mit einer Managementfunktion versucht und bin jetzt sozusagen in diese Immobilienwirtschaft wieder zurückgekehrt und habe den Weg zu, ja, zu den Wurzeln dann gefunden meiner Familie.
Mhm. Oh. So wohnen wir in der Zukunft, heißt eine Studie. Deswegen sind wir auf Sie aufmerksam geworden. Da geht es auch um Digitalisierung. Da reden wir jetzt drüber. Aber mal ganz kurz, knapp gesprochen, wie wohnen wir in der Zukunft? Nach der derzeitigen Diskussion würde ich sagen, wir haben eine Wärmepumpe, bauen da vier Wände drum und frieren hoffentlich nicht im Winter. Das, wenn man die aktuelle Situation mal runterbrechen würde. Aber ich glaube, da ist mehr gedacht, oder?
Da ist mehr zu holen. Also auf jeden Fall müssen wir uns Wohnen in der Zukunft ja überhaupt noch leisten können. Und wir müssen ja irgendwo dafür Sorge tragen, dass wir die Häuser, die wir haben, eigentlich auch besser nutzen. Das hat dann diese ökologische Perspektive da drin. Und was wir im Moment sehen, ist, dass die Gebäude, die wir haben, glaube ich, so zu den schlecht genutztesten Ressourcen gehören, die wir so im Wirtschaftsleben erleben.
Also gehen wir besser mit unserem Auto um als mit unseren Wohnungen sozusagen?
Ich denke schon. Also im Auto sind wir im Sharing mittlerweile ganz gut und im Auto haben wir auch den Energieverbrauch ganz ordentlich reduziert. Jedenfalls trifft das für mich zu. Und bei den Häusern, glaube ich, haben wir da durchaus noch eine Menge Potenzial. Mhm.
Jetzt sind wir ein Tech-Podcast. Wie kann uns denn Digitalisierung helfen, dass wir das alles besser machen?
Vielleicht einfach mal begonnen mit den Use Cases der Digitalisierung im Wohnen. Da spielen Sie jetzt ja drauf an. Ich denke, das Wichtigste, was wir alle verstanden haben, ist, das Arbeiten von zu Hause funktioniert nur digital. Da sind wir eigentlich dabei, dass Digitalisierung im Wohnen zunächst mal voraussetzt, dass wir eine gute Internetverbindung haben, dass wir eine gute Konnektivität zu Hause haben. Ich glaube, da haben wir schon mal das erste Thema, über das wir vielleicht sprechen können. Hm. Wenn wir dann weitergehen, dann habe ich so das Gefühl, dass wir im zweiten Use Case der Digitalisierung sind, der sich mit Energiemanagement auseinandersetzt. Ich glaube, dass wir sehr viel Energie sparen können und dazu gibt es auch von unserer Seite Studien durch eine digitale Heizungssteuerung. Und da reden wir vielleicht von 20-25% der Energie, die wir jetzt im Moment gesprochen zum Fenster rausheizen. Und wenn man sich da digitale Heizungssteuerungssysteme anguckt, dann sind die schon in der Lage, da ja im Prinzip die Sache effizienter zu machen, die Heizung abzustellen, wenn wir das Fenster aufmachen, um es mal salopp zu sprechen. Und wenn wir weitermachen wollen, der dritte Use Case ist natürlich irgendwo jetzt die bessere Nutzung unserer Fläche. Und da rede ich darüber, dass wir möglicherweise Untervermietungen im Wohnen haben, die Wohnen bezahlbarer machen. Da spreche ich davon, dass wir möglicherweise in unseren Wohnungen vielleicht Daten erheben, auch im Medizinbereich, die dem Arzt dann irgendwann nützlich sind. Und das sind ja durchaus werthaltige Informationen. Dann wird die Krankenkasse, denke ich, hier jubeln, wenn wir die medizinischen Kosten, gerade diese Kosten der Diagnostik, einfach verringern können, weil der Arzt schon weiß, wie es uns geht, bevor wir zu ihm in die Praxis kommen.
Ich habe jetzt aktuell bei uns auch, ich wohne in Kerpen und da ist ja irgendwie die Infrastruktur noch, naja, Kupferkabel und so, da tingelt jetzt, ich weiß gar nicht, Net Cologne, glaube ich, rum und versucht die Bürger zu überreden, in den nächsten anderthalb, zwei Jahren Glasfaser legen zu lassen. Ist das ist die Idee dahinter, dass man versucht, das jetzt vorauszudenken? Man könnte natürlich sagen, ach, es geht ja noch so gerade, also 150 Mbit habe ich, reicht ja vollkommen aus. Warum soll ich jetzt das machen lassen, kostet 1.500 Euro oder ich muss mich zwei Jahre binden. Aber in der Zukunft kann das ja dann teuer zu stehen kommen, wenn ich es jetzt nicht mache, oder? Wie ist da die Lage?
Ja, fangen wir vielleicht nochmal an und sagen, was heißt eigentlich Digitalisierung des Hauses? Mhm. Das hat zunächst mal damit zu tun, dass das Haus einfach angebunden ist an seine Umwelt. Dann, dass Häuser untereinander kommunizieren, im Quartier beispielsweise für ein intelligentes Energiemanagement. Und das Dritte ist dann eigentlich die Digitalisierung innerhalb des Hauses, was wir auch als Smart Home eigentlich bezeichnen. Also diese drei Bereiche, die müssen sichergestellt werden. Und das zentrale Element, an dem wir im Moment gerade eigentlich alle ja mehr oder weniger ja verzweifeln, ist die Einbindung des Hauses erstmal in das Internet. Und das ist möglicherweise auf dem Land sogar noch einfacher herzustellen, weil da wird einfach was aufgebuddelt. Die Straße wird aufgebuddelt, die Kabel werden reingelegt. Ja, und dann sind sie glücklich versorgt, wenn Sie sich das anschauen in innerstädtischen Arealen. Beispielsweise, wenn Sie in Hamburg in hoher Luft wohnen, dann ist das so eins der am dichten besiedelten Gebiete in Deutschland. Wenn Sie da 30.000 Menschen pro Quadratkilometer haben, ja, da buddelt man nicht mal eben so ein Loch in die Straße, weil da stört man halt andere Menschen.
Aber da ist der Druck höher, dass es passiert, oder? Also
da
auf
ist
dem Land
der Druck
ist der Druck nicht so hoch.
Das ist schon richtig. Aber ganz grundsätzlich wäre das jetzt erstmal die zentrale Herausforderung, die wir zum Thema Digitalisieren des Wohnens haben. Das ist die Grundvoraussetzung für alles Weitere, dass das Haus eigentlich als Hub für digitale Anwendungen einmal funktioniert. Und da brauchen wir diese Leitung. Und ich weiß nicht, das ist in unserer Studie auch sehr deutlich geworden. Diejenigen, die wir da befragt haben, das ist so eine repräsentative Situation in Deutschland, private Haushalte, die haben sehr genau erfasst, dass ohne diese Funktionalität in Zukunft das Haus deutlich weniger wert sein wird. Erstmal im Nutzwert für sie selber, aber dann, wenn man so ein Haus wieder veräußern wird, das schon davon abhängt, wie gut ist die Internetanbindung.
Jetzt reden wir schon von so grundsätzlichen Dingen wie Internet, was ja eigentlich schon mehr oder weniger ein Grundrecht vielleicht sogar ist, und bis hin zu Konnektivität, Energiemanagement. Und eben hatte Andreas den Vergleich angesprochen mit ja, wir behandeln unsere Autos besser. Ist das dann einfach der Punkt, dass das natürlich einfacher ist, ein Auto auszutauschen? Eigentlich müssten wir wahrscheinlich 70% aller Häuser platt machen, alles neu bauen, damit wir es ordentlich haben, was ja auch nicht geht.
Ja, ich glaube, das ist im Moment mit Herrn Habeck und seinem Umweltministerium nicht mehr zu machen, dass wir die Häuser platt machen. Ich glaube, da müssen wir intelligentere Lösungen finden. Aber ich glaube, das ist am Ende des Tages auch nicht die Frage, wie wir das machen, sondern ob wir das machen und wann wir das machen. Und ich glaube, wir müssen da einfach insgesamt als Gesellschaft irgendwo geduldiger sein mit denjenigen Leuten, die die Kabel in die Erde legen, und sehen, dass wir das möglichst schnell zurechtbekommen. Was wir sehen in der Studie ist, dass die Digitalisierung des Hauses eigentlich der Hub ist für alles andere. Das heißt, wenn Sie andere Anwendungen im Digitalprozess haben, dann läuft das in aller Regel übers Haus. Außer Sie sind unterwegs und haben das Handy in der Hand, aber alles andere funktioniert über das Haus. Und wenn wir als Gesellschaft digitaler werden wollen, dann müssen diese Kabel in die Häuser. Das ist schon eine sehr zentrale Voraussetzung. Das sehen wir in der Studie sehr deutlich, dass die Menschen das erkennen.
In Ihrer Studie heißt es auch, 3/4 der Menschen erkennen oder wissen oder signalisieren eine Investitionsbereitschaft von rund 16,8% Ihre Investitionssumme, und zwar zusätzlich, also wenn ich ein 400.000 Euro ein Haus baue oder kaufe, nochmal davon 16-17% nochmal für Digitalisierung ausgeben. Das ist schon ein ziemlicher Batzen. Sie haben, glaube ich, auch eine Summe genannt, ne? 80.000 oder so?
Genau, so im Durchschnitt sind das dann so diese 80.000 Euro eigentlich. Ja, wir fanden das auch, also es war wirklich überraschend stark, diese Zahl. Und wir haben auch nach anderen Strukturwandeltreibern gefragt, die Wohnen verändert. Und das hat auch zu tun mit Altersgerechtigkeit, beispielsweise Soziodemografie. Und im Vergleich ist diese Zahlungsbereitschaft für Digitalisierung sehr, sehr hoch. Ja, also das muss man schon sagen. Auch das Thema gewachsener Umweltschutz, also da geben die Leute mehr aus für die Digitalisierung im Haus als für ihr Umweltbewusstsein, also für die Realisierung der Maßnahmen da im Haus. Das ist überraschend, ja. Aber die Digitalisierung ist das Hier und Jetzt, das ist die operative Notwendigkeit. Nehmen wir mal das Thema Arbeiten, wenn wir hier miteinander sprechen, mache ich das von zu Hause. Ja, also das ist für die Leute tatsächlich der Use Case eigentlich der Digitalisierung, der am nächsten ist, den die sofort merken.
Aber das ist ja auch sehr naheliegend. Also ich meine, jetzt Energiemanagement, das sind alles Dinge, gut, die sind jetzt vor allem, ich meine, die sollten schon viel länger auf dem Schirm sein, hat sich nochmal verschärft durch den Angriff Russlands auf die Ukraine, aber ohnehin durch Klimawandel, Fridays for Future etc. etc. Aber dass wir Internet brauchen, ist jetzt keine neue Erkenntnis. Also und Sie meinten eben, dass wir geduldig sein müssen, aber Geduld haben die Leute ja schon lange. Also
ja, also ja, die hatten schon viel zu viel Geduld. Also da habe ich jetzt eigentlich mich als Mensch gedacht, der sich gestört fühlt, wenn vor allem die Straße aufgegraben wird,
ach so, was ja dann
ist. Ne? Also das war ein kleines Missverständnis. Aber ja, die Use Cases müssen jetzt ins Haus kommen. Das ist das alles Entscheidende. Und da bin ich gar nicht mehr geduldig und offensichtlich die Leute, die wir befragt haben, halt auch nicht. Und nehmen wir mal das Thema des Energiemanagements. Sie haben ein normales Einfamilienhaus irgendwo in den 1960er, 70er Jahren gebaut, vor den Toren der Stadt. So ein Walmdach-Bungalow mit 200 Quadratmetern, da haben sich die Energiekosten von 300 Euro auf 1.000 Euro erhöht. Ja, nur durch diesen kleinen Einschnitt, den wir da jetzt, nennen wir mal Energiekrise nennen. Ja. Und wenn Sie dann in der Lage sind, durch eine gezielte Heizungssteuerung, die dann digital funktioniert, 25% zu sparen, was durchaus realistisch ist, ja, dann ist das schon für Sie möglicherweise lebensnotwendig. Dann, wenn Sie in Ihren vier Wänden bleiben wollen, dann ist das der richtige Weg dahin. Dann muss man diese Schritte jetzt gehen. Und wenn Sie dann das Haus noch mit Ihrem Nachbarhaus verkoppeln oder mit der gesamten Gemeinde und das Energiemanagement tatsächlich quartiersbezogen machen, dann werden die Einsparpotenziale noch erheblich höher. Und das ist, glaube ich, jetzt die entscheidende Triebfeder, die Menschen erkennen. Darum geht es. Die wollen von zu Hause arbeiten, die wollen sozusagen ihre Jobs von zu Hause machen. Das hat im Übrigen dann ja auch ökologische Vorteile, wenn man nicht mehr vom Land in die Stadt fahren muss, ins Büro, die Pendelzeiten wegfallen und damit auch die Energie nicht mehr gebraucht wird. Aber der nächste Aspekt ist ganz klar das Energiemanagement im Haus.
Und das trotz dieser doch hohen Investitionssummen. Ich meine, ich habe es jetzt auch hinter mir, habe mir, nachdem ich mal von RWE so Tools hatte, die alle nicht funktioniert haben, haben auch Geld gekostet, die liegen inzwischen irgendwo im Keller rum, aber jetzt habe ich mir dann doch teurere geholt und installiert und es läuft. Aber es ist doch eine hohe Investition, die erstmal ja am Ende in einem Minus endet. Also gucken die Leute auf das Ökonomische oder versuchen sie dann doch Energie zu sparen, auch vielleicht aus irgendwelchen hehren Zielen her? Ich muss das ja.
Ja, das ist schon so. Also wir haben gefragt, wie wichtig ist eigentlich euer wachsendes Umweltbewusstsein für eure Handlungsbereitschaft und wie wichtig ist euer Portemonnaie? Das Portemonnaie geht tatsächlich vor. Ja, das wünschten wir uns wahrscheinlich alle anders, aber das Portemonnaie geht vor. Die Leute gucken schon und da vielleicht noch einen Wermutstropfen in diese Sache gekippt. Wir haben die Wahrnehmung, dass unsere Probanden nicht zufrieden sind mit den derzeitigen Produkten. Also sie haben eigentlich zwei Probleme. Das eine ist die schlechte Konnektivität und das zweite ist eigentlich die doch nicht so wirklich vorhandenen Use Cases. Und da ist eigentlich die Industrie, und das muss man deutlich sagen, eigentlich jetzt durch die Energiekrise auch auf den falschen Fuß erwischt worden. Ich meine, es ist jetzt tatsächlich so, dass die Produkte von jetzt auf gleich eigentlich da sein müssen. Und die brauchen noch eine gewisse Zeit. Das ist jedenfalls die Wahrnehmung, die wir aus den Studienergebnissen haben. Es ist lange noch nicht alles da an dem Punkt, wo es in der Zukunft sein sollte.
Sie sprechen das jetzt schon an. Ich wollte es noch als Frage, weil ich genau das gelesen hatte in Ihrer Studie auch. Die Kritikpunkte sind unzureichende Infrastruktur, Kosten und Produktkosten. Und die Produkte sind unzureichend. Neudeutsch nennt man das ja User Experience. Ist, kann ich nur bestätigen, größtenteils Schrott. Man muss entweder Bastler sein, einen Lötkolben bedienen können, ein bisschen Programmierkenntnisse und Geduld. Geduld beim Einrichten der Tools, sonst wird man wahnsinnig. Das fasst du doch kurz zusammen, oder?
Das fasst es, glaube ich, ziemlich gut zusammen, ja. Also diese Pains and Gains der Kunden sind noch nicht richtig adressiert und das Ganze ist nicht von der Usability an dem Punkt, wo es sein soll. Also nochmal zum Thema Heizungssteuerung, das haben wir sehr lange schon verfolgt. Und was eigentlich die Menschen immer schon wollten, war Simplicity in der Heizungssteuerung. Ja. Und das ist, glaube ich, das Gegenteil dessen, was wir heutzutage mit der Mehrzahl der Produkte erreichen. Simplicity geht wirklich anders.
Ja. Weil die Hersteller lieber ihre eigenen Ökosysteme bauen, oder?
Ach, ich glaube, das hat ganz viele Gründe. Das ist einer von denen, ja, die Hersteller bauen ein eigenes Ökosystem. Aber ich glaube, ganz entscheidend ist, dass die Hersteller einfach zu wenig Produkte verkauft haben in der Vergangenheit. Das ist dieses Henne-Ei-Problem. Und jetzt ist diese Nachfrage halt so groß, dass ich schon erwarte, dass jetzt wirklich in rasender Geschwindigkeit die Produktqualität bei der digitalen Heizungssteuerung sich massiv verbessern wird. Mhm. Alles andere wäre ein Wunder, ja. Das ist der normale Diffusionsprozess.
Jetzt haben wir viel über Heizung geredet, aber insgesamt ist da ja eine Menge möglich. Wir waren im vergangenen Jahr auf der IFA und da war zum Beispiel auch so ein Boden, der erkennt, wenn man aus dem Bett fällt und dann ruft er irgendwie einen Alarm an oder ein Sensor, der die Atemluft misst und dann erkennt, wenn jemand, der irgendwie Diabetes hat und sich da an der Luft was ändert, an der Atemluft, auch dann einen Alarm auslöst. Wie nah sind wir denn an solchen Sachen? Weil solche Sachen in mehr oder weniger beeindruckender Vorführqualität sehen wir ja auch schon länger, genauso wie wir den sprechenden intelligenten Kühlschrank schon seit vielen Jahren immer wieder präsentieren dürfen. Nur ich habe ihn noch nirgendwo gesehen.
Ja, es ist natürlich eine Frage von Use Cases, die dann tatsächlich auch einen ökonomischen Nutzen realisieren. Und das, was Sie sagen zum Thema Gesundheit, das habe ich neulich mal sehr beeindruckend erlebt. Da sind 50 Sensoren in Häusern verbaut worden und gerade recht kranke Patienten, ja, die mit diesen Sensoren in ihren Häusern ausgestattet wurden, haben eine Reduktion der medizinischen Kosten erlebt, die gereicht hätten, die Miete fünfmal zu finanzieren. Ach. Fünfmal die Miete, ja. Also da können Sie mit Ihren Gesundheitsdaten Ihre Wohnung finanzieren. Das kann nicht jeder, da muss man krank dazu sein, damit dann entsprechend auch der Arztbesuch notwendig wird und Sie da sparen können. Aber da, glaube ich, gibt es schon sehr, sehr großes Potenzial. Wenn Sie sich anschauen, wie teuer das Gesundheitswesen in Deutschland ist und wie groß der Anteil auch der Diagnostik an diesen Kosten ist, dann erleben wir hier ganz tolle Sachen. Also da ist die Realität technologisch da, die Akzeptanz fehlt. Und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass wir in Deutschland doch auch sehr große Angst haben, unsere persönlichen Daten zu teilen.
Ja, das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Das ist ja dann immer die erste Frage. Aber andererseits, ich meine, bei Google und Facebook und Co. machen wir es ja auch ganz gerne. Ist das dann einfach ein anderer, weil es eine bewusstere Entscheidung ist und das andere so mitläuft? Oder wie kommt das?
Ja, genau. Das ist eine Frage des Bewusstseins bei der Sache. Und ich glaube, da gibt es so diese mittlere Ebene. Bei Google und Facebook, da teilen wir alle unsere Daten. Ja, wir machen gerade eine große Studie zum Thema Einzelhandelsimmobilien. Was wir da über die Menschen wissen, ist schon sehr faszinierend. Ohne dass die Menschen wissen, was wir alles wissen. Ja. Also da geht es einfach so raus. Man klickt einfach auf die Annahme der Bedingungen, unter denen man gewisse Tools und Apps nutzen kann. Dann kommen wir in den medizinischen Bereich und dann sehen wir, okay, jetzt müssen wir möglicherweise unsere pH-Werte teilen, wir müssen unsere Atemluft analysieren lassen. Solange wir gesund sind, ist das eine Sache, die ist für uns unmöglich. Aber in dem Moment, wo wir dann wieder krank werden, wo wir dann sagen, okay, jetzt hängt davon vielleicht auch die Qualität im Gesundheitssystem ab, wenn wir möglicherweise auch unsere Wohnung nicht mehr bezahlen können. Und ich kann Ihnen nur sagen, also die Kosten fürs Wohnen in Innenstädten werden weiter steigen. Ja, dann wird man das kleinere Übel. Und das ist dann auch irgendwo wieder menschlich. Und dann sind Sie schon bereit, diese Dinge auch freizugeben, die Daten freizugeben und zu teilen.
Heißt das im Umkehrschluss, es ist ja immer so ein Problem mit den Krankenkassen, würde mich mal interessieren, wie die Studie dort oder diese Analyse zustande kam, ob das alles Privatpatienten waren, da kann man das ja bemessen. Bei gesetzlichen Kassen wird das ja dann schwierig, die Frage der Kosten, was das wirklich verursacht. Aber wenn man den Krankenkassen das jetzt beibringen würde und sage, stattet eure alten Patienten oder Menschen mit allen Sensoren aus und ihr könnt wie viel sparen? 20%, 30%?
Also man kann im Prinzip die kompletten Kosten des Wohnens darüber finanzieren. Das ist die Dimension, ne? Der Gesundheitskosten bei älteren Menschen in Relation zur Miete, das ist relativ schnell erreicht.
Ja. Oh, was so Seniorenheime für Goldgruben wären.
Ja, ja klar, fürs gesellschaftliche System. Das wäre mal eine interessante Geschichte.
Wohnen gegen Daten.
Ja, das ist tatsächlich so. Aber Herr Laukert und Frau Hölzmeier, das ist natürlich jetzt schon noch Zukunft. Ja. Ne? Also die Technologie ist da, aber der Diffusionsprozess, das lernen Sie, wenn Sie an einer technischen Universität arbeiten wie ich, sehr schnell. Der Diffusionsprozess ist eigentlich getrieben durch Soziologie, der ist getrieben durch rechtliche Rahmenbedingungen, der ist eigentlich getrieben durch die Sozialwissenschaften und nicht unbedingt durch das, was technologisch funktioniert. Und hier haben wir, glaube ich, an der Stelle ein Feld, in das wir gerade reinwachsen. Und was mir bewusst ist, ist, dass das Wohnen immer größere Anteile am frei verfügbaren Einkommen der Menschen einnimmt. Wir reden davon, dass wir mittlerweile 40% in der Hälfte der Bevölkerung für Wohnen ausgeben, des frei verfügbaren Einkommens. Da waren wir vielleicht vor 15 oder vor 20 Jahren bei 20%. Also das heißt, da wird eine gewisse ökonomische Notwendigkeit entstehen, die diese Produkte in die Märkte bringt. Mhm.
Wir würden neben Wohnen ja auch noch über Bauen reden wollen. Oder bist du noch beim Wohnen?
Ich wollte noch eine Sache, die ich total interessant fand. Diese Analyse oder die Aussagen der Bürger, irgendwie waren das wie viel? 6%, die sich vorstellen könnten, sie müssen nicht mehr in der Stadt wohnen. Mhm. Und da hatten sie dann, glaube ich, hochgerechnet, das hieße umgerechnet 25% würden über kurz oder lang aus der Stadt verschwinden. Also die Überschrift war dann so ungefähr ein Kollaps der Innenstädte. Was ja dadurch auch durch Corona ein bisschen bedingt kam, dass man festgestellt hat, oh, ich kann von zu Hause aus arbeiten. Ich muss in der Stadt nicht wohnen. Ich kann im Grünen wohnen.
Ja, genau.
Und spare dann noch.
Genau, also Digitalisierung findet ja auch im Leben und Arbeiten statt. Und das ist jetzt etwas, was bedingt eigentlich dann hinterher mit der Digitalisierung der Häuser in Verbindung steht. Aber die Häuser reagieren, also das Wohnen reagiert auf die Digitalisierung der Lebens- und Arbeitsbedingungen. Und das ist, wie ich sagte, also Sie können sich Medizin in die Häuser holen über Digitalisierung. Sie haben das ganze Thema des Online-Einkaufes. Sie haben das Thema des Einkaufens von Anywhere. Also im Prinzip, des Arbeitens von Anywhere, Entschuldigung, im Prinzip ist die Welt ja mittlerweile aus den Städten befreit. Und das ist eine Sache, die haben wir sehr stark der Digitalisierung zu verdanken. Und was wir erleben ist, dass das Wohnen in der Stadt immer teurer wird. Was wir erleben ist, dass diese, ich sag einfach mal, gestiegenen Ansprüche an Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein uns in das Astrid Lindgren-Bullaby rücken. Irgendwo die Menschen, die wir befragen, die wollen eigentlich gern im Grünen leben. Die erfahren eine höhere Lebensqualität zu einem niedrigeren Preis. Und das relativiert die Wohnsituation der Zukunft. Innenstädte werden für einen Großteil der Bevölkerung, nicht für alle, es gibt da immer noch diejenigen, die weiter die Innenstädte bevorzugen würden, aber für große Teile der Bevölkerung werden Innenstädte weniger attraktiv. Und es liegt an dem wachsenden, an der wachsenden Attraktivität weniger urbaner Lebensformen.
Dann vielleicht auch noch eine Anschlussfrage, bevor wir dann zum Bauen kommen. Wie lange dauert denn haben Sie da eine Prognose, wie lange es dauert, bis wir dann wirklich, bis sowas viele Menschen machen, ihre Daten freiwillig freigeben oder wenn man einfach auch diese Lebensqualität merkt, ich kann dann auf dem Land wohnen und es ist vielleicht auch günstiger, wenn ich bestimmte Dinge tue oder eben nicht tue. Gibt es da irgendwie eine Art von Prognose? Weil es könnte ja sein, dass sich das beschleunigt durch Inflation, wir haben keine Wohnungen in der Stadt.
Ja klar, das ist der letzte Punkt noch, dass das Wohnen in der Stadt ja natürlich auch ein Knappheitsproblem ist. Da sind wir mittendrin übrigens, dass sich das gerade auflöst. Also die Menschen gehen wieder, Wanderungsbewegungen sind messbar, statistisch messbar, die Menschen gehen wieder vor die Tore der Stadt. Das heißt jetzt nicht, dass man sozusagen richtig ins Grüne geht, aber zumindest in die Vorstädte, da wo man wieder günstiger grün leben kann. Also das ist eine Bewegung, die beginnt und die hält wahrscheinlich in solchen Zyklen 15 bis 20 Jahre an. Der Hochpunkt ist wahrscheinlich in 10 Jahren da zu erwarten. Das, glaube ich, kann man relativ gut prognostizieren. Das war in der Vergangenheit immer so, dass man diese Wanderungsbewegungen in der Bevölkerung gut prognostizieren kann. Ein bisschen schwieriger wird es jetzt tatsächlich bei der Frage des Einsatzes von Technologie im Gesundheitswesen oder auch in Bezug auf die Heizungssteuerung. Das hat auch wahnsinnig viel damit zu tun, wie schnell die Anbieterseite da einfach kommt. Und was wir gesehen haben, ist, dass die großen Tech-Unternehmen überall Use Cases ihrer Plattformstrategien, ihrer Technologieeinführungen produziert haben. Ja, dass das aber im Wohnen offensichtlich nicht attraktiv genug war. Da ist möglicherweise die Mobilitätsfrage die wesentlich attraktivere und leichter zu lösende Frage für diejenigen gewesen, die da diese Geschäftsmodelle entwickeln. Ich erwarte aber, dass das jetzt irgendwann kommen wird, alleine schon deshalb, weil wir im Wohnen doch ja, wachsende Potenziale haben, wie ich es gesagt habe. Wohnen wird teurer, wird enger. Ja, da verändert sich sehr viel. Da ist sehr viel in der Transformation. Und das alleine ist, glaube ich, schon ein Signal für diese Unternehmen, sich dem Thema zuzuwenden. Das haben wir in China im Übrigen auch schon relativ stark gemacht, dass das passiert.
Das hat man ja auch in einem Gespräch mit dem Tado-Geschäftsführer, dass diese Startups, die sich in dem Bereich tummeln, natürlich auf Effektivität getrimmt sind. Ne? Also eine Wärmepumpe, die ja im großen Maßstab dort einbauen, das scheiterte dann bis jetzt noch dran, ein Reihenhaus, Mittelhaus, nee, kommt gar nicht in Frage. Also die können natürlich nur zwangsweise, wenn die ganz schnell ganz viel bauen wollen, müssen die sich einschränken. Und das macht es dann problematisch im Bauwesen. Aber wie weit sind denn die ganzen Hersteller, also in dem Sinne Bauunternehmen oder auch Zulieferer, schon auf Digitalisierung getrimmt? Haben die das inhaliert?
Viel zu wenig, viel zu wenig. Sie müssen sich eins vorstellen, Sie haben es da mit einer Branche zu tun, die 20 Jahre lang volle Auftragsbücher hatte. Mhm. Also das war eine Dauerparty. Ich meine, Sie kennen die Wohnsituation, Sie kennen im Gewerbemobilienbereich wahrscheinlich ähnliche Zahlen. Ja, es war die ganze Zeit so, dass dort volle Auftragsbücher waren und die haben eigentlich diesen Transformationsprozess nicht notwendig gehabt. Auch dazu haben wir Studien gemacht, Transformation der Immobilienwirtschaft. Ja. Und wir konnten eigentlich immer nur zeigen, dass das Transformationstempo unterirdisch langsam war. Das haben alle Praktiker bestätigt und haben dann irgendwie auf ihre vollen Auftragsbücher gezeigt und Sekt getrunken mit uns. Ja, ich denke, dass wir gerade an dem Punkt sind, wo das vorbei ist und wo sich die Transformationsgeschwindigkeit erheblich erhöht. Und Sie können ja mal diese ganze PropTech-Welt durchdeklinieren der letzten 15 Jahre. Also PropTech sind die Technologieunternehmen, die sich vor allem mit immobilienwirtschaftlichen Anwendungen befassen. Die sind zwar entstanden, aber die haben nicht den großen Durchbruch in großen Zahlen geschafft. Ganz einfach, weil da fehlte der Branche der Veränderungsdruck. Das ist vorbei, der Veränderungsdruck ist da. Ich erwarte, dass das in den nächsten 10 Jahren deutliche Beschleunigung erfährt.
Veränderungsdruck gibt es auch beim Bauen. Ist gerade neulich die Meldung, Heidelberg war es, glaube ich, mit dem größten 3D-Druckhaus Europas war es, glaube ich. War es Europas, irgendwie sowas in der Art. Und natürlich ganz andere, ja, so Baukastenweise oder wie war es bei das Tesla des Bauens, Gropius, so war immer die Überschrift, die da viel mit Robotisierung arbeiten. Markus Fuhrmann war auch schon mal bei uns im Podcast. Was tut sich da und wie schnell tut sich das und wie gut können das die etablierten, alteingesessenen Unternehmen ja auch adaptieren?
Ja, da muss man wirklich sagen, das Bauen ist eigentlich das Gegenmodell von all dem, was Tesla tut. Ja, also Sie hatten dieses Beispiel ja gerade genannt. Da geht es nicht um Plattformstrategien, da geht es um im Prinzip Bereitstellungsgewerbe. Da wird was ausgeschrieben und das, was ausgeschrieben ist, wird bereitgestellt in Einzelgewerken und das Assembly, irgendwie das Zusammensetzen dieser Produkte zu Lösungsangeboten, das ist eigentlich der ganzen Baubranche von Haus aus wesensfern. Und ich habe es ja gerade gesagt, ja, die Auftragsbücher sind seit 20 Jahren voll, da hat man gar keinen Veränderungsdruck gehabt und das spreche ich auch an gerade. Da tut sich sehr, sehr viel und es gibt da sozusagen die First Mover und die First Mover, die sind dabei und entwickeln tolle Konzepte. Also das von Ihnen angesprochene Gropius-Konzept finde ich faszinierend. Alleine schon die Integration der Wertschöpfungskette, die da stattfindet, zu sagen, wir integrieren das Bauen, einen digitalen Bauprozess, ja, mit Vorfertigung in digitalen Fabriken, über ein digitales Assembly auf der Baustelle bis hin eigentlich in ein digitales Betriebssystem für ein Gebäude und dann auch die gesamte Nutzung des Gebäudes digital zu erfassen. Ja, das hat die Branche so überhaupt noch nicht gekannt. Und das ist eigentlich ein Schritt zum Mond. Ja, das muss man schon so sagen. Das, was da gerade passiert ist für die Baubranche, eine völlig neue Welt. Und da werden sehr viele Akteure im Markt erheblich zu kämpfen haben. Das wird den Markt aufrollen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch in Deutschland schon Unternehmen, die das genau im Blick haben, die teilweise auch bei Gropius beteiligt sind, sich das sehr genau anschauen. Ein Unternehmen ist Goldbeck beispielsweise, ein Bauunternehmen mit einer der größten Wachstumsstrategien in dem Bereich und auch den größten Wachstumserfolgen der letzten Jahre, die werden folgen. Die werden das ganze Bauen sehr viel günstiger machen. Das ist wieder der Punkt. Man kann die Kosten im Bau- und Immobilienbereich stark absenken durch Digitalisierung, durch Heben eigentlich von Synergieeffekten, die wir in diesem ganz klassischen Baugewerbe eigentlich nie kannten.
Digitalisierung im Bau selbst, klar, aber das sind ja auch die Unternehmen, die uns die Digitalisierung in den Bau bringen sollen, in das Wohnen, finde ich. Das kann nicht im Nachhinein passieren durch den Elektriker, den ich dann frage, kannst du mir noch? Nee, da sagt er, kann ich nicht. Das muss doch vorher passieren. Muss da nicht auch eine Art Standard her, ähnlich wie beim Wärmeschutz und so weiter, dass da dieses 40%-Haus oder was da alles für Vorgaben gibt, muss es da nicht auch gehen, dass jedes Neubauhaus ein Betriebssystem haben muss und dass dieses und jenes vorgesehen haben muss? Oder gibt's das schon?
Sie sprechen mir aus der Seele, das gibt's natürlich noch nicht. Also vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade gesagt habe, wäre das auch nicht zu erwarten gewesen. Aber Sie haben es ja auch gerade schon selber so ein bisschen angedeutet mit Ihren Fragen. Wenn wir Häuser bauen, dann halten die für die nächsten 150, 200 Jahre. Ja? Mhm. So, und wenn wir jetzt Gebäude errichten, die diese digitalen Standards nicht haben und wir müssen das in 10 Jahren alles wieder aufreißen, um normale Lebensqualität einzuführen, um Wohnen bezahlbar zu machen, das geht aus ökologischer Sicht doch gar nicht. Mhm. Also von daher gibt es jetzt schon erste Unternehmen, die so eine Art TÜV bereitstellen. Also das kommt aus dem Gewerbemobilienbereich, ja, wo man die digitale Konnektivität von Gebäuden überprüft. Und das muss für Wohnen muss das genauso her. Das ist am Ende auch ein politisches Thema. Wir brauchen dann Mindestanforderungen an Gebäude, was die digitale Konnektivität angeht und dann natürlich auch, was die Smart Building Funktionalität angeht. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, ja. Das kann man natürlich auch völlig falsch machen. Und wenn wir in so einem Stadium sind von transitiver Technologie, wo wir ja offensichtlich auch noch sind bei vielen Gebäudeanwendungen von Digitalisierung, dann baut man natürlich auch schnell das Falsche ein, was nach 3 Jahren wieder raus muss. Also was ist da das bessere Gebäude? Das ist eine wirklich spannende Frage. Ja? Das Hochinstallierte oder das Nackte, wo man dann einfach mit alternativen Anwendungen im Digitalbereich alle 3 Jahre was wieder wechseln kann. Mhm. Also das ist, glaube ich, so die Zukunftsfrage. Und ich habe aber das Gefühl, dass, nehmen wir mal das Gropius-Thema oder andere, die in ähnlicher Art und Weise unterwegs sind, planen, bauen, betreiben, komplett integrieren, Gebäudeinformationssysteme entwickeln, dass die eigentlich gerade auch diesen Austausch von Technologie in den Gebäuden ganz besonders im Fokus haben. Also die passen da schon sehr genau drauf auf, dass sie also die Technik in den Gebäuden von der Gebäudehülle trennen und die Technik auswechselbar wird.
Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Gropius ist so eine Entwicklung ja irgendwie wie zum Mond, so was ganz Neues. Ist das jetzt nur für Deutschland so eine Mondreise oder ist das im Verhältnis auch in anderen Ländern so Europa oder international oder sind die alle schon auf dem Mond und wir noch nicht?
Nee, ich glaube, da ist sonst noch keiner auf dem Mond. Also es gibt so ähnliche Bewegungen in China, wo sie eigentlich auch die immobilienwirtschaftlichen Leistungen komplett auf einer Plattform einkaufen können. Aber dieses ganz hoch integrierte, also dieses Lösungsangebot und ich gehe da hin und sage irgendwie, ich hätte ganz gerne Wohnung für die nächsten 2 Jahre an dem und dem Standort, ich muss das und das können. Das, was man ja bei Gropius sozusagen in der Endstufe irgendwann mal erwarten kann, dass ich als Kunde sage, ja, bau mir das bitte, ja, und ich zahle dann vielleicht eine Flatrate dafür. Das, glaube ich, ist auch in China noch nicht der Fall. Also das ist diese ganze Branche, die ist so träge, das ist sozusagen wirklich Steinzeit. Das sagt ja auch schon der Name, Bauen hat schon mit Steinzeit zu tun. Und ja, jetzt die Integration von Bauen und Betreiben, das hat ein unfassbares Potenzial. Ja? Also was interessant ist, nehmen wir mal eine Schule, dafür haben wir mal solche Untersuchungen gemacht. Bei der Schule ist es so, dass sie ungefähr eine Laufzeit hat von 30 Jahren. Und in 30 Jahren, wenn Sie die Gesamtkosten des Schulbetriebs ausrechnen, dann sind die Baukosten 7%. Ja, also die Errichtung ist es nicht. Es ist eigentlich der Betrieb. Die Möglichkeit, dass man so ein Gebäude eben sehr gut erwärmt, dass man es klimatisiert, dass man so ein Gebäude effizient instand halten kann. Das sind eigentlich die Perspektiven darauf. Und das kriegen Sie mit einer digitalen Planung sehr gut hin. Nur es gibt dann so BIM-Modelle, ich weiß nicht, ob Sie das in Ihrem Podcast auch schon mal behandelt haben, so Building Information Modeling, ja, die integrieren Planen und Bauen. Ja. Aber im Betrieb hört das Ganze dann auf. Da gibt es dann das nächste Modell, das heißt Computer-Aided Facility Management. Sie haben keine Durchlässigkeit der Daten aus der Bau- in die Betriebsphase. Und das sind so Dinge, die tun dann schon seit 20 Jahren eigentlich jemanden, der das Ganze so ein bisschen mit einer Zukunftsperspektive beobachtet, wie ich, die tun richtig weh. Ne? Also da ist man nicht dabei, integrierte Datenmodelle zu haben. Da gibt es jetzt in der Zukunft, glaube ich, schon ein paar sehr aussichtsreiche Entwicklungen. Die betreffen dann aber vor allem Gewerbeimmobilien und eher weniger die Wohnungswirtschaft.
Dann weiß man zumindest, dass sich das Bildungssystem so wenig weiterentwickelt wie die Gebäude. Es ist ungefähr gleich langsam.
Ja, ich weiß, wovon wir reden. Ich habe mein 30 Jahre altes Haus jetzt eine Klimaanlage aufgebaut und versucht, die Kabel irgendwo von oben durchs Haus zu schleusen. Das ist schon eine Hürde. Das möchte ich meinem Nachbesitzer nicht zumuten.
Ja, wir haben immer eine Schlussfrage. Vielleicht nehmen wir 2 Schulnoten. Einmal, wie gut ist denn Deutschland jetzt bei der Digitalisierung des Baus und beim Wohnen? Das kann man vielleicht nicht über einen Kamm scheren.
Schulnoten kennen sich ja aus.
Ja, ich kenne mich aus. Digitalisierung des Bauens, ich glaube, da ist man bei einer 5- und ohne mit der Wimper zu zucken. Und in der Digitalisierung des Wohnens vielleicht bei einer 4. Hm. Im internationalen Vergleich sieht es aber nicht besser aus, wie ich gerade gesagt habe. Also da werden Sie kaum bessere Länder finden.
Das ist doch schon mal etwas beruhigend.
Naja,
immerhin.
Naja, aber wenn Sie sich überlegen, das, gestatten Sie mir das vielleicht noch, wenn Sie sich überlegen, dass Sie jetzt, ich hatte es schon gesagt, zwischen 30% und 40% Ihres frei verfügbaren Einkommens im Durchschnitt in Deutschland für Wohnen ausgeben, ja, und wenn Sie da einfach 30% zu viel bezahlen, nur weil diese ganzen, ja, Effizienzsteigerungspotenziale, die digital realisierbar werden, nicht gehoben sind, das ist aber, finde ich, volkswirtschaftlich schon eine Nummer.
Ja, stimmt.
Professor Dr. Andreas Pfnür, Dankeschön.
Ja, Dankeschön.
Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.